Stau, Stress, Schmutz.
Verkehr ist ja gefühlt auch immer ein Thema, über das viel gestritten wird. Niemand mag Stau, Stress und den Schmutz auf unseren Straßen. Aber auf der anderen Stelle muss man eben auch irgendwie schnell von A nach B kommen. Und viele sind dafür auf ihr Auto angewiesen. Sprechen wir darüber nochmal mit Tim Englert. Den kennt ihr vielleicht bereits aus dem Kapitel übers Wohnen. Falls ihr da also noch nicht reingehört habt, schaut gerne mal vorbei. Trotzdem, jetzt nochmal für eine kurze Vorstellung. Tim studiert Humangeografie und kandidiert für die Stadtverordnetenversammlung für Volt. Tim, hallo nochmal.
Hallo.
Warum ist denn Verkehr so ein großer Anlass für Konflikte?
Also Frankfurt hat einfach ein grundsätzliches Platzproblem und gleichzeitig wollen auch immer mehr Menschen nach Frankfurt. Wir brauchen also auch immer mehr Platz für Wohnraum, aber auch für Grünflächen, damit die Stadt im Sommer nicht unglaublich überhitzt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch super viele Pendler aus dem Taunus, aber auch von weiter her, die Frankfurt tagsüber zur Millionenstadt machen. Das heißt, ein Weiter-so mit autozentrierter Planung, was es jahrzehntelang einfach Frankfurt geprägt hat, ist einfach nicht machbar in Frankfurt, würde einfach nicht funktionieren. Und das sind ganz praktische, aktuelle Gründe, warum wir in unserer Mobilitätsplanung einfach etwas ändern müssen. Von Klimawandel, Luftverschmutzung und Lärmbelastung habe ich ja jetzt noch gar nichts erwähnt. Und deswegen muss einfach unser Ziel sein, mehr Mobilität, also mehr Freiheit in dem Sinne auch, mit weniger Fläche zu organisieren.
Und wie machen wir das?
Also grundsätzlich brauchen wir einfach weniger privaten Pkw-Verkehr. Mehr Menschen müssen den ÖPNV nutzen können oder mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sein. Und davon profitieren ja dann auch die, die auch wirklich auf den Pkw, auf das Auto angewiesen sind, da dann straßenfreier sind und es weniger Stau in der Stadt gibt, die Parkplatzsuche weniger chaotisch ist. Genau.
Und wie kann man denn den Menschen den Umstieg ermöglichen? Gibt es da irgendwelche Ideen?
Also zum Glück müssen wir da gar nicht viel spekulieren. Die Mobilitätsforschung zeigt uns, dass es vor allem Schlüsselmomente gibt, in denen Menschen ihre Routinen anpassen können. Und das sind zum Beispiel Umzüge oder die Geburt eines Kindes, aber auch Unfälle oder Baustellen, durch die sich dann eben Routinen verändern müssen. Und in den Momenten muss die Stadt eben so gut funktionieren, dass dann der Rad- oder Fußverkehr oder der ÖPNV die besten Optionen sind. Und dann ist eben die Chance da, dass sich diese Routinen, auch wenn die Situation, die vielleicht der ursprüngliche Anlass war, sich wieder auflöst, erhalten bleiben. Das heißt also, der Umweltverbund, also eben genau die drei Optionen, Rad, Fuß und ÖPNV, müssen in allen Fällen die einfachste, schnellste, bequemste Variante sein, um irgendwie von A nach B zu kommen in unserer Stadt.
Dann gib doch mal ein Beispiel, wie das konkret in Frankfurt aussehen könnte.
Ich gebe vielleicht erstmal ein Beispiel, wie es nicht aussehen sollte. Wenn ich jetzt einen neuen Job am Flughafen anfange und dann eben in genau einem dieser Schlüsselmomente, die ich ja eben erwähnt habe, ja durchleben würde, würde ich vielleicht erstmal mich mit dem ÖPNV auf den Weg dahin machen. Und wenn ich dann mit der falschen Fahrkarte erwischt werde, weil der Flughafen in Frankfurt aus irgendeinem Grund ein anderes Tarifgebiet ist als der Rest von Frankfurt, dann würde ich vielleicht morgen es gar nicht nochmal versuchen und gleich mit dem Auto fahren. Das heißt, die ÖPNV-Nutzung muss einfach und intuitiv und im besten Fall natürlich auch günstig sein. Wir wollen das erreichen, indem wir die Tarifgebiete in Frankfurt abschaffen. Das heißt, bei Einzelfahrten würden dann einfach die tatsächlich gefahrene Strecke bepreist werden. Noch besser wäre es natürlich, wenn Leute ohnehin gar keine Gedanken über Fahrkarten und Tarifgebiete und all das machen müssen, weil sie einfach ein immer geltendes Jahresticket haben. Das Deutschlandticket wäre hier natürlich perfekt. Allerdings wird das ja immer teurer. Deshalb wollen wir den Preis des Deutschlandtickets um 27 Euro senken für Leute, die in Frankfurt wohnen. Dass das technisch möglich ist, sieht man zum Beispiel schon an Tübingen. Dort wird es nicht um 27 Euro gesenkt, aber es wird gesenkt. Und mit den 27 Euro Senkung würden wir uns einfach diesen 365 Euro pro Jahr, also 1 Euro pro Tag, was ja so ein symbolischer Preis ist, annähern.
Okay, Tübingen ist das eine. In Frankfurt haben wir im ÖPNV, also dem öffentlichen Nahverkehr, für alle, die die Abkürzung vielleicht nicht kennen, super starken Personalmangel. 2025 musste deswegen ja sogar der Fahrplan angepasst werden.
Ja, also dieser sogenannte ehrliche Fahrplan, den man dann 2025 anwenden musste, war damals schon die richtige Entscheidung. Es ist natürlich besser, ein reduzierteres Angebot, aber dafür hoffentlich verlässlicheres Angebot im ÖPNV zu haben, als einen Plan, der dann eben einfach gar nicht eingehalten werden kann. Aber es ist natürlich schlechte Planung, wenn man von Personalmangel überrascht wird. Und das muss in Zukunft unbedingt vermieden werden, indem langfristig geplant wird. Denn der ÖPNV ist in einer Stadt wie Frankfurt systemrelevant und entsprechend muss das Personal auch behandelt werden.
Das scheint für dich einer der wichtigsten Punkte überhaupt zu sein.
Ja, also ich habe es ja eben schon angedeutet. Frankfurt würde ohne den ÖPNV und entsprechend auch ohne das Personal, das den am Laufen hält, halt einfach in Stau untergehen und nicht funktionieren. Um entsprechend ausreichend Personal in Zukunft zu gewinnen, wollen wir unter anderem anpassen, dass Verkehrsunternehmen ja nicht nur beim Erwerb von Bus- und Bahnführerschein, was man natürlich sowieso braucht, sondern auch zum Beispiel Sprachkenntnissen oder Mathe oder Kommunikationsfähigkeiten oder im Zweifelsfall auch den Autoführerschein, was alles Voraussetzungen sind, die man zum Beispiel bei der ICB, also der Frankfurter Busgesellschaft, ja auch schon in die Ausbildung mitbringen muss. Bei dem Erwerb dieser Kenntnisse möchten wir Auszubildende mehr unterstützen. So erhöhen wir dann den Pool potenziell interessierter Auszubildender, aber gleichzeitig erhöhen wir hoffentlich auch die Bindung an den Arbeitgeber, weil man natürlich das Gefühl vermittelt, dass die Fähigkeiten gewertschätzt werden und man auch bereit ist, in das Personal zu investieren.
Was soll also konkret passieren?
Also eine Sache, die man zusätzlich noch machen könnte, wäre zu prüfen, an welchen Stellen man die Anforderungen an Sprachkenntnisse senken könnte und auch Anerkennung von Qualifikationen aus dem Ausland beschleunigen könnte. Das würde auch nochmal einen großen Beitrag dazu leisten, gerade auch die demografischen Probleme, die uns ja in Deutschland nicht nur im ÖPNV, sondern ganz allgemein betreffen, lösen könnte. Ein anderer Aspekt wäre auch zu schauen, an welchen Stellen man denn Personal sinnvoll einsparen könnte, zum Beispiel durch eine Automatisierung der Stadtbahn. Die erste Linie, wo das vielleicht auch schon mittelfristig möglich wäre, wäre die U4, weil die eben größtenteils getrennt vom Straßenverkehr verläuft. Auch hier gibt es viele Städte, die Frankfurt weit voraus sind. Ein Beispiel, was man da nennen könnte, ist Paris.
Paris ist ja an einigen Punkten ein gutes Vorbild. Die machen echt viel richtig da. Wenn wir jetzt aber in Frankfurt den ÖPNV für mehr Leute zu einer guten Option machen wollen, braucht es auch sicher einfach mehr Angebote und eine bessere Anbindung. Was müsste man denn machen, beziehungsweise wie ist denn aktuell die Lage in Frankfurt?
Also unser ÖPNV-Netz in Frankfurt ist ja sehr von diesen sternförmigen U-Bahn-Linien, die ja von innen, von der Hauptwache, vom Hauptbahnhof an die Randstadtteile führen. Und das sorgt im Zweifelsfall zu langen Reisezeiten zwischen Stadtteilen, die eigentlich nebeneinander liegen, aber auch zu einer Überfüllung von Stationen Hauptbahnhof oder Hauptwache, wo diese Linien eben zusammenkommen. Ich kenne das aus meinem eigenen Alltag in Karlbach, wo ich aufgewachsen bin. Wenn ich da Freunde in Preunisheim oder am Frankfurter Berg besuchen wollte, eigentlich Stadtteile, die relativ nah aneinander liegen und mit dem Auto nur so 10, wenn es schlecht läuft, mal 20 Minuten dauern, hat mit dem ÖPNV deutlich länger gedauert. Man muss dann erstmal zum Bus laufen, mit dem Bus zur U-Bahn fahren, dann Richtung Stadtmitte fahren und irgendwann nochmal in einen Bus, um dann eben am eigentlichen Zielort anzukommen. Und ist in der Regel ja im besten Fall 45 Minuten, schlimmstenfalls mal eine Stunde unterwegs. Das heißt, um das ÖPNV-Netz in Frankfurt besser zu machen, wollen wir vor allem mehr Ringverbindungen zwischen den Stadtteilen. Mittelfristig am besten auch durch eine Ringbahn, also tatsächlich mit festen Schienen. Kurzfristig könnte man da aber auch mit Bussen arbeiten, die dann vielleicht nur ein- oder zweimal pro Stadtteil halten und somit ja deutlich schneller unterwegs sind. Und das sorgt dann auch für wirtschaftliche Aktivität, weil natürlich Standorte in den Randstadtteilen, die vielleicht vorher nicht so gut angebunden waren, ja deutlich mehr Kundenverkehr erleben.
Okay, also ein günstigerer und schnellerer öffentlicher Nahverkehr. Was gibt es denn sonst noch für Ideen?
Also in letzter Zeit bin ich auch immer öfter zu Fuß unterwegs, weil mein Fahrrad geklaut wurde. Ein Problem, was hier einfach super nervig ist, sind zum Beispiel Ampeln, bei denen man die Querung erstmal anfordern muss, selbst wenn es mitten in der Nacht ist oder mitten am Tag und einfach trotzdem gar kein Auto unterwegs ist. Ein anderes Problem sind natürlich zugeparkte Fußwege oder Fußwege, wo das Parken zwar technisch gesehen erlaubt ist, aber eigentlich trotzdem die Fußwege viel zu eng sind, dass man da noch gut durchkommt. Und was für mich vielleicht nur nervig ist, ist für Leute mit Kinderwagen oder mit einer Mobilitätseinschränkung natürlich einfach fatal. Was wir dagegen tun wollen, ist zum Beispiel smartere Ampelschaltungen, dass man die Daten, die die Stadt teilweise eh schon sammelt, teilweise sammeln könnte, einfach nutzt, um zum Beispiel Ampeln zu haben, die standardmäßig grün für Fußgänger und Radverkehr zeigen und erst periodisch auf Rot schalten, wenn sich eben Autos oder der ÖPNV annähert. Ein anderes Thema wäre, dass die Abstellplätze für E-Scooter und Leihräder eben auf ehemaligen Parkplätzen eingerichtet werden und eben nicht auf dem Gehweg, sodass dort nicht noch weniger Platz ist. Und es braucht auch, gerade langfristig gedacht, eine bessere Planung von durchgehenden und auch direkteren Fußwegen, die dann idealerweise, wir hatten es ja auch vorhin schon vom ganzheitlich Denken, auch begrünt sind, sodass man im Sommer Schatten hat und diese Wege eben trotzdem noch nutzen kann. Und auch dafür muss im Zweifelsfall akzeptabel sein, dass eben dann Parkplätze eingespart werden, wenn dort eben Bäume gepflanzt werden oder vielleicht auch mal Bänke aufgestellt werden, was für Menschen, die älter sind und trotzdem mit zu Fuß unterwegs sind, auch wichtig ist. Und das sollte auch für Autofahrende okay sein, denn es trägt ja insgesamt zu einer Reduktion der Autoabhängigkeit bei und damit ja auch wieder dazu, dass auch die Nachfrage nach Parkplätzen sinkt.
Dann haben wir noch den anderen großen Punkt, Radverkehr. Frankfurt wurde vom ADFC als fahrradfreundlichste Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern ausgezeichnet. Fragt man allerdings die Personen, die mit dem Rad unterwegs sind, wird recht schnell klar, da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt da also irgendwie eine Art Mismatch. Sprechen wir darüber mal mit Johannes Huter. Er ist Statistiker und Softwareentwickler und hat bereits halb Europa auf dem Rad erkundet. Außerdem kandidiert er für den Ortsbeirat 9 in Dornbusch, Eschersheim und Ginnheim. Hallo Johannes.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Also, einerseits fahrradfreundlichste Großstadt und andererseits ist die Zufriedenheit mit dem Radverkehr aber eher so mittel. Wie passt das zusammen?
Tatsächlich hat Frankfurt diesen Titel erhalten, allerdings gerade mal mit der Schulnote 3,5. Das ist zwar schon eine deutliche Verbesserung seit der letzten Auswertung, zeigt aber auch nochmal, dass wir hier noch viel Luft nach oben haben. Und kritisiert wurden dort vor allem die blockierten Radwege durch einerseits feste Hindernisse, aber auch durch Falschparker. Außerdem ist der Mischverkehr negativ aufgefallen, also dass Rad und Auto nebeneinander auf der Straße fahren und die vielen Konflikte mit dem motorisierten Verkehr. Dann gab es noch eine Reihe weiterer Punkte, zum Beispiel unvorteilhafte Ampelphasen oder die hohe Zahl an Fahrraddiebstählen. Das heißt aber auch, wir wissen ziemlich genau, wo die Probleme liegen und können gezielt ansetzen, um das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen.
Und was können wir konkret machen?
Das Schöne ist, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. In Europa gibt es viele gute Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Und wenn man sich das anschaut, dann wird recht schnell klar, dass ein vom Autoverkehr getrenntes Radwegenetz ein zentraler Bestandteil ist, um das Radfahren sicher und komfortabel zu machen. Das Paradebeispiel, das viele kennen, ist wohl Kopenhagen, wo Radwege fast überall baulich abgetrennt sind und man mit einer grünen Welle flüssig durch die Stadt kommt. In Utrecht, in den Niederlanden, funktioniert das ähnlich und auch in Deutschland, zum Beispiel in Münster. Das wäre auch unsere Vision für Frankfurt, also den Radverkehr womöglich vom motorisierten Verkehr zu trennen, Kreuzungspunkte zu reduzieren und damit ein lückenloses Radverkehrshauptnetz herzustellen.
Jetzt hast du Vision gesagt, das klingt erstmal ziemlich weit weg. Müssen wir da auf die großen Veränderungen also noch länger warten oder gibt es vielleicht auch jetzt schon was, was wir direkt verändern können?
Auf jeden Fall. In Frankfurt haben wir bereits an vielen Stellen Radwege, die mit roten Markierungen auf den bisherigen Fahrbahnen markiert wurden. Und auch wenn das natürlich keine ideale Lösung ist, kann man darauf auf jeden Fall aufbauen. Hier können wir in erster Linie konkret schauen, wo das Netz noch Lücken aufweist und versuchen, diese mit pragmatischen Lösungen zu schließen, beispielsweise mit weiteren roten Streifen und mit baulicher Trennung. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Verkehrssituation für alle Teilnehmer möglichst klar und übersichtlich gestaltet ist. Und kleine Komfortverbesserungen können entscheidend sein, zum Beispiel Fußstützen an Ampeln, geneigte Mülleimer oder Reparaturstationen mit Luftpumpen.
Ein großes Thema sind ja auch Kreuzungen. Da kommt es häufig zu langen Wartezeiten und leider auch immer wieder zu gefährlichen Situationen.
Ja, das ist richtig. Kreuzungen sind auf jeden Fall ein Knackpunkt im Radverkehr. Hier treffen verschiedenste Verkehrsteilnehmer aufeinander und da entscheidet das Design über die Sicherheit. In den Niederlanden werden zum Beispiel sogenannte geschützte Kreisverkehre und Kreuzungen eingesetzt. Da wird der Radverkehr auf einem äußeren Ring mit einem gewissen Abstand um die Kreuzung herumgeführt und die Abbiegeradien für den Autoverkehr werden verkleinert. Dadurch fahren abbiegende Autos langsamer und vorsichtiger. Es entstehen auch von alleine bessere Blickwinkel, zum Beispiel beim Rechtsabbiegen, und Unfälle werden dadurch deutlich seltener. Und bei Kreisverkehren in den Niederlanden gibt es außerdem konsequente Vorfahrt für den Radverkehr auf dem äußeren Ring. Außerdem gibt es All-Right-Phasen an Ampeln. Da haben dann alle Radfahrer gleichzeitig grün, egal aus welcher Richtung sie kommen. Und das klingt vielleicht etwas chaotisch, funktioniert aber in Utrecht oder Kopenhagen hervorragend. Dadurch, dass Radfahrer wesentlich langsamer unterwegs sind als Autos und sich Blickkontakt einfacher herstellen lässt, kann das super funktionieren.
Und was ist mit den Leuten, die aus dem Umland kommen und zum Beispiel längere Pendelstrecken zurücklegen müssen?
Ja, hier kommen die Radschnellwege ins Spiel. Der Radschnellweg nach Darmstadt ist sogar schon teilweise eröffnet. Wichtig ist hierbei, dass der Verkehr möglichst selten durch Kreuzungen gestoppt wird und einfach gut fließen kann. Und auch, dass die Anbindung an das innerstädtische Netz gut funktioniert. Und das ermöglicht dann auch Personen von außerhalb sicher und komfortabel in die Stadt zu pendeln. Die anderen bereits geplanten Radschnellwege sollten wir also möglichst zeitnah umsetzen.
Was muss denn noch passieren, damit daraus jetzt auch Realität wird?
Am wichtigsten ist, dass wir konsequent dranbleiben. Konsequent gegen Falschparker und gegen unsichere Verkehrsführung an Baustellen vorzugehen und möglichst zeitnah mit pragmatischen Lösungen ein zusammenhängendes Netz aufzubauen, anstatt zu lange zu planen und zu warten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch ein Zielbild vor Augen haben, wie unser Radverkehr in der Zukunft aussehen soll. Und wenn wir uns an den erfolgreichen Beispielen von Kopenhagen, Utrecht, Münster oder auch Tübingen orientieren, kann Frankfurt eine Stadt werden, in der Radfahren einfach Spaß macht, sicher, schnell und stressfrei ist und damit für viele Menschen zur besten Option der Fortbewegung werden kann.
Vielen Dank, Johannes, schon mal an dieser Stelle. Wir halten also fest, für all das braucht man natürlich Platz. Tim, zurück zu dir. Jetzt haben wir eben schon gehört, Platz hat Frankfurt eben sehr wenig und nur durch Verbesserungen im ÖPNV wird man sicherlich nicht alle zum Umstieg motivieren können.
Das stimmt. Ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, wir haben ein großes Platzproblem in Frankfurt und deswegen müssen wir gerade den Platz auf unseren Straßen deutlich bewusster verteilen. Wir müssen insgesamt vor allem die Flächen für den Autoverkehr reduzieren, die aktuell den meisten Platz beanspruchen. Das durchschnittliche Auto steht zum Beispiel 23 Stunden am Tag einfach nur rum. Was man bei Parkplätzen also anpassen könnte, wäre das Bewohnerparken auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten, auch auf die Randstadtteile. So verhindert man dann auch zum Beispiel so Situationen wie, dass es sich eben aus Stadtteilen, wo Bewohner parken, wo man also dafür zahlt, dass man als Anwohner dort einen ziemlich sicheren Parkplatz hat, in Stadtteile verlagert, wo es dieses System noch nicht eingeführt ist. Aber auch sowas wie, dass Reisende, die teilweise oder in der Regel ja eigentlich gar nicht aus Frankfurt kommen, ihre Autos kostenfrei im Frankfurter Süden oder Westen abstellen und dann zum Flughafen fahren mit der S-Bahn und dann stehen die Autos da für 2-3 Wochen rum. Ein System, was wir hier anwenden wollen, ist Autogröße und somit ja auch den beanspruchten Platz in den Parkplatzpreis einfließen zu lassen. So soll man belohnt werden, wenn man eben trotzdem auf ein Auto angewiesen ist und sich dann für ein möglichst effizientes, das heißt ein möglichst kleines Auto, entscheidet. Insgesamt nimmt, wenn man das Bewohnerparken ausweitet, natürlich auch der Stress bei der Parkplatzsuche ab, weil man eben weiß, okay, ich habe hier in der Gegend eine Berechtigung zu parken. Und das gilt auch für HandwerkerInnen oder Pflegedienste oder Lieferdienste, die auch jetzt schon einen Handwerkerparkausweis nutzen können oder eben dann extra eingerichtete Lieferflächen.
Okay, was ist denn mit allen, die pendeln? Da gibt es ja gerade in Frankfurt sehr, sehr viele Menschen.
Das stimmt, aber auch da ist Frankfurt nicht alleine und kann sich an globalen Vorbildern orientieren, die schon jetzt zum Beispiel City-Mauts anwenden, um unnötigen Autoverkehr aus der Stadt rauszuhalten. Das sind zum Beispiel London, Stockholm, seit kurzem aber auch New York. Das sind alles Städte mit relativ hohem Pendleranteil, die aber gleichzeitig auch gute Alternativen zum Auto anbieten. So eine City-Maut ist dann auch keine Strafe, sondern eigentlich vor allem eine Beteiligung an den Kosten, die durch Autoverkehr eben entstehen. Also sowohl Infrastrukturkosten für Straßen, aber auch gesundheitliche Kosten in Luftverschmutzung oder Lärmbelastung und allen nachfolgenden gesundheitlichen Problemen. Sowas würde natürlich auch kein Bürokratiemonster werden, sondern digital erfasst werden und auch digital bezahlt werden. Und es würde natürlich auch nicht so hoch sein, dass man sich überhaupt nicht mehr leisten kann, in die Stadt zu fahren, sondern soll vor allem zum Überlegen anregen, ob es nicht vielleicht bessere Wege gibt, um in die Stadt zu kommen. Natürlich gäbe es auch hier Ausnahmen fürs Handwerk oder für Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Auch das könnte man ja dann digital und somit ganz unbürokratisch lösen. Und natürlich würde man es auch so regeln, dass die Zufahrt zu Park-and-Ride-Parkplätzen, von denen wir in Zukunft viel mehr brauchen, dadurch nicht eingeschränkt werden würde.
Alles klar. Vielen Dank an euch beide, Tim Englert und Johannes Huder, für diese spannenden Einblicke. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Hitze, Beton, Starkregen. Da wird es darum gehen, wie wir Frankfurt klimafest bekommen.